Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nicolai.
Mein Name ist Mustafa Temmuz Olakcuoğlu.
Und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso, den letzten für das Jahr 2020. Aber wir machen natürlich nächstes Jahr wieder weiter.
Ja, insofern eine Sonderfolge heute, weil wir wissen alle, Silvester steht vor der Tür.
Mit I oder Y?
Mit I oder nicht?
Mit I,
ja. Gut, danke.
Und alles andere sollte strafbar sein.
Ja, ich bin halt nun mal Sylvester Stallone-Fan und das ist dann das Erste, was ich damit assoziiere, ist ja, die natürlich. Y-Schreibweise.
Ja.
Und Sylvester und Tweety.
Genau. Wir müssen erst noch eins klarstellen. Ich sehe das an deiner langen Mähne. Wir hatten ja gesagt, Mustafa muss zum Friseur, aber...
Das hört sich an wie so eine Kinderfolge. Mustafa muss heute zum Friseur.
Aber es hat sich jetzt rausgestellt, dass ganz überraschend Silvester vor der Tür steht und wir dachten, es ist wahrscheinlich spannender, wenn wir dazu ein bisschen was erzählen. Und deswegen
lauten die heutigen Hashtags auch Böllerverbot, Vollrausch und Verjährung.
Wir wollen aber nicht zu sehr auf diese Spezialitäten des diesjährigen Silvesterfestes, Silvesterabends eingehen. Das böse C-Wort nennen wir nicht. Wir gucken uns nicht an, wer mit wem feiern darf, sondern wir schauen uns die Sachen an, die immer im Raum stehen, wenn es um Silvesterpartys geht oder die im Raum stehen können.
Ja, vor allem, wenn man vielleicht über den Durst trinkt, die Hemmungen verliert, dann kann es auch mal zu Handgreiflichkeiten kommen. Man prügelt sich, es kommt vielleicht sogar zu Schlägereien und vor allem gehen auch mal Dinge zu Bruch.
Ja, auch Beziehungen.
Gegebenenfalls, ja. Sodass wir eigentlich einen Silvesterabend auch immer schön in einen Strafrechtssachverhalt umwandeln können und hier ganz viele auch Delikte des besonderen Teils abfragen können. Also insbesondere denke ich hier an den 231, eben an die Beteiligung.
Richtig.
An einer Schlägerei, an gegebenenfalls vorsätzliche oder auch fahrlässige Sachbeschädigungen.
Wobei fahrlässige Sachbeschädigungen nicht strafbar sind.
Danke, Herr Korrektor. Weißt du was? Wenn wir schon mal dabei sind, wenn mir mal jemand so kommt in der mündlichen Prüfung für alle Studierenden da draußen, da sagt, die fahrlässige Sachbeschädigung ist doch nicht strafbar, dann können Sie sagen, ja, im Grundsatz haben Sie recht, strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, aber es gibt auch besondere Sachbeschädigungsdelikte, deren fahrlässige Verwirklichung strafbar
sein
kann.
Zum Beispiel die fahrlässige Brandstiftung.
306d und noch spezieller 317 Absatz 3, die fahrlässige Beschädigung von Telekommunikationsanlagen.
Ja, good to know, Mustafa. Aber damit wir hier mal der Sache ein bisschen näher kommen, ich würde sagen, wir sammeln mal so ein bisschen Assoziationen mit Silvester. Meine erste Assoziation ist, glaube ich, immer Fondue.
Ja, das ist irgendwie...
Ja, ne? Das ist so ein klassisches Fondue oder Raclette, ne?
Raclette noch eher. An Fondue habe ich nicht gedacht, aber kann ich zumindest nachvollziehen, dass das von dir kommt. ich war beim Böllern.
Ja, beim Böllern?
Ja.
Ja, war schon lange nicht mehr. Ich sitze dann lieber gemütlich im Sessel und schaue irgendwie Dinner for One oder so zum 714. Mal an.
Warum zeigt die eigentlich jedes Jahr diesen Film?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist... das wissen die, glaube ich, selber nicht mehr. Das ist die normative Kraft des Faktischen. Also, das ist einfach so. Ne?
Gut, weitere Assoziationen, auf jeden Fall Alkohol.
Ja.
Reichlich viel Alkohol.
In der Tat. Und eine Sache habe ich noch. Molybdomantie.
Du schaust mich jetzt so an.
Ja, ja.
Weil ich habe auch keine Zeit zum Googlen.
Ja, nee.
Also haus einfach
Molybdomantie.
Raus.
Bleigießen.
Also von den anderen Assoziationen hätte ich eigentlich noch drauf kommen können. Aber
eigentlich schon, aber Bleigießen ist ja mittlerweile, vielleicht bist du einfach sehr rechtstreu, seit 2018 verboten. Also zumindest das in Verkehr bringen dieser Sets mit diesem hohen Bleigehalt ist nach EU-Verordnung verboten. Man macht das jetzt wohl mit Wachs, also habe ich seitdem nicht mehr gemacht, aber...
Ja. Wahrscheinlich, weil es etymologisch auch aufs Griechische, als Altgriechische zurückgeht.
Jetzt Wachs, oder?
Nein, ich meine hier...
Molybdomantie.
Ja, ich war bei Plumbum. Das hast du sehr schön vorbereitet.
Ja, also als ob ich sowas wüsste.
Dann gehen wir mal auf die Assoziationen über.
Genau, womit beginnt man denn?
Mit Trinken.
Meistens, ja.
Ja, also ich meine kein Wasser.
Nein, ist klar, ja.
Und ich hatte es gerade gesagt, reichlich Alkohol, da denke ich an den Vollrausch.
Ja, 323a StGB.
Und dort heißt es, Absatz 1, wunderschöne Vorschrift, wer sich vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel in einen Rausch versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Wenn er in diesem Zustand eine rechtswidrige Tat begeht und ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil er infolge des Rausches schuldunfähig war oder weil dies nicht auszuschließen ist. Und diese wunderbare Aufteilung, diese Norm zu lesen, die war jetzt nicht nur, damit einer nicht aus der Puste gerät, sondern...
Ja, sie war vor allem spontan, aber intuitiv von uns beiden.
Exakt.
Ja, ich wollte da nämlich direkt einschieben, dass es eigentlich mit dieser Pause ihr Bewenden hat, was den objektiven Tatbestand des 323 angeht. Nämlich, dass es ausreicht, dass sich der Täter vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel eben in einen Rausch versetzt. Das ist der objektive Tatbestand, das ist auch der Bezugspunkt des Vorsatzes und auch der Bezugspunkt der objektiven Sorgfaltspflichtverletzung. Und
damit auch objektives Unrecht.
Genau.
Ja, wir brauchen natürlich dann diese objektive Bedingung der Strafbarkeit noch, die ist aber kein Teil des objektiven Tatbestandes.
Und das ist ganz entscheidend, denn das bedeutet, dass sich auch der Vorsatz natürlich nicht auf die Rauschtat beziehen muss. Das wäre ja auch, sage ich mal, in gewissem Grade witzlos, weil ja der Sinn und Zweck des Vollrauschtatbestandes ja gerade darin besteht, diejenigen Strafbarkeitslücken zu schließen, die entstehen können, wenn der Täter infolge seines Rauschs schuldunfähig gemäß § 20 StGB ist.
Genau, da kann man auch kurz anmerken, es reicht also auch ein Rausch, es muss kein Vollrausch sein, entgegen der Überschrift der Norm, wenn dieser Rausch bereits dazu führt, dass die Person schuldunfähig ist. Aber meistens wird das ja ein Vollrausch sein, denn die Hürden an diese Schuldunfähigkeit sind ja eigentlich relativ hoch.
Ich glaube, dass das auch eher einfach sprachlich bedingt ist.
Ich denke es auch.
Dass man sagt, dass diese Wendung Vollrausch ist und im Volksmund geläufiger.
Ab wann ist ein Vollrausch ein Vollrausch?
Wenn es kriminell wird, wie man sieht.
Richtig.
Ja, der 323a, ja, der sagt uns ab jetzt, und das wissen wir auch, durch diese objektive Bedingung der Strafbarkeit, richtig kriminell wird der Vollrausch eben erst, wenn man in diesem Zustand auch eine strafbare Tat begeht.
Genau.
Wir müssen aber natürlich nochmal unterscheiden, das ist ja auch in dieser gesetzlichen Systematik ein wenig angelegt, zwischen dem Rausch und der Schuldfähigkeit.
Richtig.
Denn gerade dieser Schuldausschluss oder diese Schuldunfähigkeit taucht ja auch dann in der objektiven Bedingung der Strafbarkeit auf. Und das spricht auch eben dafür, dass der Gesetzgeber hier unterscheidet. Das heißt, diese Begrifflichkeiten stehen nicht in einem zwingenden wechselbezüglichen Verhältnis. Trotzdem braucht man eine irgendwie geartete Klarstellung, ab wann können wir überhaupt wirklich von einem Rausch ausgehen? Das hattest du ja gerade so etwas
richtig, genau,
angedeutet. Liegt eben ein Rausch vor, wenn ich schuldunfähig bin oder erst dann ein Rausch vor? Oder wie sieht es eben aus? Das hat natürlich auch ein wenig mit dem Verhältnis der beiden Delikte zueinander zu tun. Betrachtet man den 323 erstmal isoliert, wird man sagen, das ist so eine Art abstraktes Gefährdungsdelikt.
Ja.
Ähnlich wie die Beteiligung an einer Schlägerei. Der Gesetzgeber sanktioniert hier eben das Sich-Versetzen in einen Rausch, weil das eben ein per se gefährlicher Zustand ist, weil man dann eben sich selbst unter Umständen nicht mehr unter Kontrolle hat. Und dieser Gesichtspunkt, der greift ja eigentlich auch schon, wenn man vermindert schuldfähig ist. Und das führt eben wohl die herrschende Meinung dazu, davon auszugehen, insofern das Verhältnis der beiden Delikte zueinander auszuloten, einen Rausch zumindest schon dann anzunehmen, wenn eine verminderte Schuldfähigkeit vorliegt. Aber das ist auch die Mindestvoraussetzung.
Gleichzeitig, und das ist ganz interessant, da zeigt sich dann auch wieder, was der objektive Tatbestand ist, wird man ist ja dann geneigt vielleicht zu sagen, naja, aber er war doch betrunken, wie kann es denn sein, dass die eine Tat nicht strafbar ist, weil er schuldunfähig war, der Vollrausch aber schon, da muss doch die Schuldunfähigkeitsnorm auch gelten. Das tut sie, bloß die Handlung des 323a, die begeht er ja schon durch das Betrinken. Deswegen hilft ihm dieser Kniff dann nicht. Das wäre eine Milchmädchenrechnung.
Und Milchmädchenrechnung, sehr schön. Ich finde, das, was ja 323a hier macht, ist ja praktisch die gesetzgeberische Lösung dessen, was wir im Rahmen auch der actio liberalen causa machen.
Exakt.
Nämlich, dass wir an die frühere Handlung knüpfen, nämlich an das sich berauscht.
Genau.
Ja. Das brauchen wir jetzt an dieser Stelle hier nicht zu vertiefen. Interessant und in der Praxis ja auch durchaus problematisch ist ein anderer Punkt, nämlich wie gehen wir überhaupt damit um, wenn wir nicht hundertprozentig wissen, welchen Rauschgrad der Täter gegebenenfalls erreicht hat. Stellen wir uns vor, wir haben wirklich nur eine verminderte Schuldfähigkeit festgestellt. Dann haben wir soeben gesagt, für den 323a würde das schon für einen Rausch ausreichen. Auf der anderen Seite könnten wir aber trotzdem sagen, dass hier im Hinblick auf die begangene Tat kein Schuldausschließungsgrund, sondern nur ein Schuldmilderungsgrund vorliegt. Richtig. In dieser Konstellation würde also der 323a gar nicht greifen, weil die objektive Bedingung der Strafbarkeit nicht erfüllt ist, weil er ja bestraft werden kann wegen dem Delikt, das er begangen hat. Interessant wird es eben dann, wenn ich nicht einmal weiß, ob er nicht auch voll schuldunfähig gewesen sein kann, denn dann müsste ich im Hinblick auf das verwirklichte Hauptdelikt sozusagen oder auf die Rauschtat in dubio pro reo annehmen, dass er die Tat nicht, im schuldfähigen Zustand, nicht mal im vermindert schuldfähigen Zustand begangen hat, sondern im vollen Schuldausschluss, also dass Paragraph 20 greift und somit dann auch die Auffangfunktion wieder auflebt, des 323a, und die allerletzte Konstellation, auch wenn ich vielleicht den einen oder anderen hier an dieser Stelle langweile.
Das aber ich glaube, dass das ein sehr, dass das zumindest was ist, wo man sich schon mal Gedanken drüber machen sollte.
Ja, etwas fies wird es dann wirklich in der allerletzten Konstellation, die ich jetzt im Kopf habe. Aber die kann man auch, finde ich, gut in eine Klausur mit Sachverhaltsungewissheiten einbauen. Nämlich die Situation, in der nicht einmal klar ist, ob überhaupt ein Rausch vorlag. Also wenn der Rauschgrad überhaupt nicht mehr rekonstruiert werden kann, denn dann müssten wir letztlich im Hinblick auf 323a davon ausgehen, in dubio pro reo, dass gar kein Rausch vorliegt.
Und gleichzeitig in Bezug auf die Rauschtat müssen wir aber annehmen, dass die Person so betrunken war, dass sie nach § 20 schuldunfähig war.
Und das würde letztlich bedeuten, dass wir in einer doppelten Anwendung des in dubio pro reo Grundsatzes zur Straflosigkeit gelangen. Wir können kein normatives Stufenverhältnis annehmen.
Und gleichzeitig können wir auch keine Wahlfeststellung vornehmen, weil wir keine ethisch-psychologische Vergleichbarkeit der Normen haben. Denn der Unrechtsgehalt des Vollrausch ist natürlich was völlig anderes als der Unrechtsgehalt der jeweils verwirklichten Rauschtat, der jeweils verwirklichten Tat, die im Rausch begangen worden ist. Was wir vielleicht noch erwähnen sollten für die Studierenden, wo prüft man denn in der Klausur die objektive Bedingung der Strafbarkeit? Denn sie ist ja nicht Teil des objektiven Tatbestandes.
Ich würde das, weil wir ja manchmal dennoch zwischen der objektiven Bedingung der Strafbarkeit und der Schuld eine Schuldbeziehung oder Schuldverknüpfung verlangen, etwa bei 231 ist das ja umstritten, das zwar nicht nach der Schuld prüfen, aber jedenfalls eigenständig im Kontext des Unrechts, also nach dem subjektiven Tatbestand, aber vor der Rechtswidrigkeit, so klären wir, also als Tatbestandsannex, so klären wir oder machen wir einerseits deutlich, wir prüfen das nicht als Teil des objektiven Tatbestands, prüfen das nach dem Vorsatz, sodass wir auch klären, das ist nicht Bezugspunkt des Vorsatzes, und können aber dann noch im Anschluss vielleicht etwaige Fragestellungen, die sich eben im Hinblick auf eine Schuldbeziehung ergeben können, das ja einigermaßen befriedigend auflösen.
Ich habe mir objektive Bedingungen der Strafbarkeit und Tatbestandsannex immer als Begriffspaar gemerkt. Damit merkt man sich gleich, wo man das auch prüfen muss. Und natürlich ist es auch schön, manche Korrektoren freuen sich, diesen Begriff dann zusätzlich noch lesen zu dürfen.
Finde ich auch gut, und ich fand auch jetzt diesen Exkurs, wenn wir schon mal dabei sind, ganz wichtig. Ja. Zur objektiven Bedingung der Strafbarkeit. Vielleicht sollte man sich die man eben an einer Hand abzählen kann im gesamten StGB, auch merken. Dass man nämlich neben dem 323a den heute bereits genannten 231 sich in Erinnerung ruft, wo ja der Eintritt der schweren Folge eine objektive Bedingung der Strafbarkeit darstellt. Dann die Nichterweislichkeit der Tatsache bei 186,
jawohl,
also bei der üblen Nachrede. Und dann gibt es noch so Spezialkandidaten, etwa die Rechtmäßigkeit der Diensthandlung bei 113 StGB oder der Eintritt der Insolvenz bei 283 Absatz 6 müsste es sein.
Ja, und im Vergleich zur Molybdomantie war das nicht vorher recherchiert, sondern, liebe Hörerinnen und Hörer, der weiß wirklich alle Normen mit objektiver Bedingung der Strafbarkeit einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt.
Es kommt da bald eine sehr, darauf freue ich mich auch, eine Dissertation zu den objektiven Bedingungen der Strafbarkeit heraus. Aber das reicht jetzt auch mit dem
Vollrausch. Ja, ich glaube es auch.
Aber wir halten fest, ein echter Vollrausch ist es erst, wenn es kriminell wird.
Absolut. So, und dann wird geknallt.
Ja, um 23.34 Uhr.
Genau.
Wenn man dann ja mitten im Vollrausch ist.
Und denkt man sich, man geht jetzt mal runter und wirft den Nachbarn ein paar Böller zwischen die Beine.
Das muss ja nicht immer gleich vorsätzlich sein. Das ist per se gefährliches Verhalten.
Das kann auch, wenn das zu Verletzungen führt, kann das aber wirklich eine fahrlässige Körperverletzung darstellen, nach § 229 StGB. Natürlich ein bisschen begrenzt, auch immer durch den Gedanken der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung. Das kommt ja immer drauf an, wie ist die Konstellation, wer steht da, steht man da drum herum, um einen Böller und hinterher ist man überrascht, dass es jetzt doch Bums gemacht hat. Da muss man natürlich schon schauen. Aber grundsätzlich ist das erstmal möglich. Und dann gibt es da auch noch eine andere Norm, die jetzt in Prüfungen wahrscheinlich nicht so häufig vorkommt, die man da aber schon im Blick haben muss, und zwar § 308 StGB.
Das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion.
Ganz genau.
Lass mich mal nachlesen, die Vorschrift kenne ich nicht. Da heißt es, wer anders als durch Freisetzen von Kernenergie...
Ja, das wäre der Normalfall.
Namentlich durch Sprengstoff eine Explosion herbeiführt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird bestraft. Das erinnert mich in der Struktur, und da passt es ja auch ganz gut hin zu den gemeingefährlichen Straftaten, eben zum einen an die Brandstiftungsdelikte, aber zum anderen auch vor allem von der Aufteilung her mit den 5 Absätzen, das sieht man hier auch auf Anhieb, während die Norm mal hineinguckt, an die Straßenverkehrsdelikte, wo wir zweiaktige Delikte haben, die sich eben aus einem Handlungs- und einem Erfolgsteil zusammensetzen.
Und da können wir dann eben auch bei 308, verschiedene Vorsatz-Fahrlässigkeitskombinationen haben. Ja, grundsätzlich, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, das ist doch bloß ein Böller und das kann doch nicht sein. Naja, doch, vom Wortlaut ist das auf jeden Fall umfasst, ist auch das Anzünden eines Böllers umfasst. Jetzt ist die Frage, also wir also wissen
so ein Knallfrosch,
Knallfrosch vielleicht nicht,
Sprengstoff,
aber so ein schöner roter Böller, der auch so ein rotes Pulver dann hinterlässt auf dem Asphalt.
Das ist Schießpulver.
Ja, ich kenne mich da nicht so aus. Und da weiß man, also der wird da wohl schon drunter fallen, dieser Böller, aber man weiß ja, wenn ich jetzt diesen Böller zünde, da bin ich ja jetzt nicht gleich strafbar nach § 308 StGB. Das liegt zum einen daran, dass § 308 eine konkrete Gefährdung, eine konkrete Gefahr fordert im objektiven Tatbestand. Das liegt aber zum anderen, das kann man auch woanders versuchen herzuleiten. Denn man könnte sagen, dass ja Dinge aus dem Anwendungsbereich rausnimmt, die zum Beispiel sozial adäquat sind, und dass diese Sozialadäquanz so ein bisschen die Aufgabe hat, das Gesetz jenseits eines irgendwie gearteten Auslegungskanons zu korrigieren. Weil man sagt, naja, was sozial gebilligt ist, das unterfällt ja an sich nicht dem Strafrecht, denn dem Strafrecht darf ja nur etwas unterfallen, was die Gesellschaft missbilligt und für strafwürdig hält.
Wobei meine Nachbarin das per se missbilligt. Ich hatte das auch mal, die Situation, dass ich dann irgendwie hier mit meinen Freunden böllern wollte, damals mit 17 Jahren. Und als die Dinger dann hochgingen, hat sie sich dann beschwert, dass diese Böller ziemlich laut seien.
Ja.
Ich habe sie dann gefragt, ob ich das irgendwie leiser stellen soll.
Naja, ja, aber schön, dass du sagst mit 17, denn... da könnte man auch an der Sozialadäquanz nämlich drehen. Die Frage ist ja, wann ist das denn sozialadäquat? Und da wird man wohl auch einen Zusammenhang stellen müssen zu generellen verwaltungsrechtlichen Erlaubnissen und Verboten. Wann dürfen Böller gezündet werden? Wenn man jetzt am 1. Juli so einen Böller der Kategorie 2 das zündet, ja, dann kann es natürlich sein, dass man sagt, das ist vielleicht gar nicht sozialadäquat. Und die Frage ist auch, sollte es irgendwann Böllerverbote geben oder wenn es die in einzelnen Kommunen vielleicht schon gibt, dann ist natürlich auch immer die Frage, entfällt dann, wenn es da dieses Verbot gibt, automatisch auch die Sozialadäquanz? Schlägt uns das also aufs Strafrecht über? Natürlich immer mit der konkreten Gefahr, die wir noch brauchen.
Also halten wir noch mal ganz kurz fest, wir haben ein gewisses Strafbarkeitsrisiko, weil auch der einfache Böller grundsätzlich erstmal unter den Wortlaut des 308 fällt. Wir bräuchten auf jeden Fall im Erfolgsteil diese beinahe Gefährdung oder diese konkrete Gefährdung im Sinne eines beinahe Unfalls, wie man das auch von dem Straßenverkehrsrecht kennt. Wir können aber auch schon im Handlungsteil restriktive auslegen, sei es über den Explosionsbegriff, das hatten wir hier jetzt noch gar nicht angesprochen, ja. Wir könnten schon sagen, es liegt keine echte große Explosion vor, sei es über den Aspekt der Sozialadäquanz. Und hier hast du schon gesagt, wird vor allem auch das potenziell verwaltungsrechtliche Verbot eine Rolle spielen. Und damit sind wir auch schon im Sprengstoffrecht. Da sollten wir bei diesen Böllerverboten, von denen ja jetzt auch aktuell immer wieder die Rede ist, zwischen dem Sicherheitsrecht, das erst einmal in den Bereich kommunaler Selbstverwaltung fällt, und diesem Landessprengstoffgesetz unterscheiden. Da mag es nicht erstaunen, dass wir hier so eine Art gesetzgeberischen Flickenteppich haben, wie man immer so schön sagt. Es heißt zwar immer, wir haben jetzt ein Böllerverbot, und da wird dann immer so getan, als wäre das so eine Art bundesrechtliche Geschichte. Ja. Dabei haben natürlich die unterschiedlichen Kommunen unterschiedliche Verordnungen mit unterschiedlicher Reichweite, was das Böllerverbot angeht. Das sind ja auch manchmal auch nur so Bereichsverbote. Und daneben haben wir eben das Sprengstoffgesetz. Und dieses Sprengstoffgesetz, das könnte man im weitesten Sinne auch wieder dem Nebenstrafrecht zuordnen. Hier ist eben der Umgang mit den unterschiedlichen Sprengstoffen reguliert. Wir haben hier auch ähnlich wie oft so im Verwaltungsrecht so eine Art Listensystem. Das ist abgeschlossen. Hier wird durch die Sprengstoffverordnung werden die Feuerwerkskörper in 4 verschiedene Kategorien eingeteilt, die dann, also diese Kategorien, die dann bei der Frage des erlaubten Umgangs von besonderer Bedeutung sind. Wir können es ganz vereinfacht ausgedrückt sagen, 1 und 2 ist okay, da haben wir einen geringen, also Kategorie 1 und 2 ist okay, da haben wir einen geringen Schallpegel, ein niedriges Gefahrpotenzial, gefährlich wird es eben erst ab 3 und 4. Und an diese unterschiedlichen Kategorien knüpfen unterschiedliche Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, sodass es auch durchaus sein kann, wenn ich eben einen bestimmten Sprengstoff auch aus dem Ausland etwa einführe, also über die Grenze verbringe, dass dies sogar eben strafrechtlich verfolgt werden kann. Es gibt ja auch diese Verfahren, von denen man gehört hat, wo eben etwaige Böller, besonders gefährliche
Böller, im ganzen Motorraum des Autos gelagert waren. Und da kann man ja auch gar nicht drauf kommen, dass das irgendwie gefährlich sein könnte,
oder? Nee, überhaupt nicht. Das hört sich auch für mich sehr clever an.
Ja, das ist sehr klug. So, aber eine Sache müssen wir noch ansprechen.
Bevor es verjährt.
Genau, bevor es verjährt. Die Verjährung ist ja zum Jahresende immer was Juristen noch beschäftigt. Anwälte, die im Zivilrecht tätig sind, mehr. Die stehen dann die ganze Zeit zwischen Weihnachten und Silvester vor dem Faxgerät. Das müssen die Strafverfolgungsbehörden oder die Strafverfolger nicht machen. Denn die Verjährung im Strafrecht, die grundsätzlich so ein bisschen zweigeteilt ist mit der Verfolgungsverjährung und der Vollstreckungsverjährung, die endet nicht mit Ablauf des Kalenderjahres, sondern der Beginn der Verjährung, festgelegt in § 78, 78a StGB. Im Übrigen, Verjährung, kurzer Exkurs, eigentlich eher ein Verfolgungshindernis und daher eher dem Prozessrecht zuzuordnen, geregelt aber im Strafrecht AT. In 78, 78a, der Beginn der Verjährung, wird da festgelegt, und die Verjährungsfrist endet dann mit Ablauf des Tages, der seiner kalendermäßigen Bezeichnung nach dem Tag vorausgeht, auf den das für den Verjährungsbeginn maßgebliche Ereignis fällt. Das heißt, wurde die Begehung einer Tat mit, sagen wir, dreijähriger Verjährungsfrist am 3.5.2018 beendet, dann tritt die Verjährung, wenn wir jetzt mal Ruhen und Unterbrechungen außen vor lassen, am 2.5.2021 um 24 Uhr ein. Das heißt, wir haben eben nicht diesen Ablauf an Silvester, außer natürlich bei Straftaten, die an Silvester geschehen, vor 24 Uhr.
Mit dem wir uns heute ja auch beschäftigt haben.
Exakt.
Man kann sicherlich noch einen, sage ich mal, Zusammenhang zwischen dieser zivilrechtlichen Verjährung und dem Strafrecht herstellen.
Das ist tricky, aber interessant, ja.
Nämlich im Kontext der Zivilrechtsakzessorietät des Diebstahls. Hier ist es ja so, dass der Diebstahl im subjektiven Tatbestand an die besondere subjektive Zueignungsabsicht knüpft, also die Aneignungsabsicht und den Enteignungsvorsatz. Und wir wissen ja, dass diese Zueignungsabsicht rechtswidrig sein muss. Du hattest das schon letztes Mal gesagt, die rechtswidrige Absicht und so weiter. Und die Rechtswidrigkeit, dass die eben angenommen wird, die objektive Rechtswidrigkeit, wenn der Täter keinen einredefreien und fälligen Anspruch auf Übereignung hat. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eben die Verjährung so eine Einrede ist, dann kann sich natürlich eben die Entstehung der Einrede letztlich auch mittelbar auf die Strafbarkeit nach Paragraph 242 und auf alle anderen Delikte, die auf die Rechtswidrigkeit im subjektiven Tatbestand der Bereicherung beispielsweise 253 und 263 auswirken.
Das wäre für eine Klausur sehr gemein, aber ich glaube, das könnte man eigentlich gut verpacken. Da gibt es bestimmt den ein oder anderen Klausurersteller, der diese Bezüge mal herstellt, auch wenn das eigentlich gemein sein kann. Dann so zivilrechtliche Verjährung ausrechnen in der Strafrechtsklausur.
Wir hatten das mal in einem anderen Kontext gemacht, in dem wir etwa nach der die Frage gestellt haben, inwiefern sich eben eine Anfechtung, die Extunkwirkung der Anfechtung, also zivilrechtliche Rückwirkungsfiktionen auf die Fremdheit im 242 StGB auswirken können. Das kam auch nicht so gut bei den
Studierenden. Das kann ich mir schon vorstellen. So, ich würde aber sagen, jetzt, wir haben, silvesterbedingt darf man das schon ein bisschen länger gemacht heute. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zur Crema der heutigen Einheit.
Der Vollrauschtatbestand gemäß § 323a StGB wirft vor allem dann Probleme auf, wenn der Rauschgrad im Nachhinein nicht festgestellt werden kann.
Die konkrete Gefährdung und Verletzung Dritter durch Zünden von Feuerwerkskörpern kann, soweit die Grenzen der Sozialadäquanz überschritten sind, eine Strafbarkeit nach sich ziehen, gemäß § 308 StGB.
Und nach den Vorschriften des Sprengstoffgesetzes.
Exakt.
Ferner ist die Verjährung im Strafrecht nicht an den Ablauf des Jahres gebunden, sondern folgt eigenen Regeln.
Außer, aber das folgt dann trotzdem den eigenen Regeln, bei Straftaten, die am 31.12. begangen werden.
So, und apropos Straftaten, was sind fürs nächste Jahr etwa, was sind deine guten Vorsätze?
Ich weiß es nicht. Weiter schöne Podcast-Folgen aufzunehmen.
Ja, hoffen wir es mal, dass das irgendwie hier gut aufgenommen wird.
Bestimmt.
Und du willst mich jetzt nicht fragen, was meine guten
Vorsätze sind. Doch, was sind deine guten Vorsätze?
Ich sag's jetzt.
Ja.
Dolus antecedens, dolus subsequens, dolus generalis, dolus directus, dolus eventualis.
Und genau deswegen wollte ich eigentlich nicht fragen.
Ich habe das schon mal den Strafrechtsprofessoren zu Weihnachten geschickt und einige fanden das sogar lustig.
Ja, So, vielen Dank fürs Einschalten. Auch bei dieser Folge, schön, dass ihr die Folge angehört habt. Ihr könnt uns gerne ein Feedback senden an japodcast@fahlen.de. Die E-Mail-Adresse wird auch unten in den Shownotes aufgelistet. Da findet ihr auch einen Hinweis auf unsere Instagram-Seite @räuberischeresspresso. Ihr könnt uns Feedback und Anregungen geben. Abonniert gerne in eurer Podcast-App unseren Podcast, dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge. Und uns bleibt jetzt nur noch euch einen guten Rutsch oder Grüße gehen raus an einen alten Bekannten von mir, der mir gesagt hat, er wünscht lieber einen guten Übergang. Das klingt unfallfreier.
Das ist ja süß.
Ja.
Also gute Vorsätze, das hast du schon verstanden, oder?
Ja, natürlich. Ich habe den Witz verstanden, ich fand es einfach nicht lustig.
Auch von mir aus, also hier, ja, guten Rutsch, macht's gut, wir freuen uns auf euch.
Bis nächstes Jahr und lasst morgen trotz der Situation die Korken ein bisschen knallen. Natürlich alles im Rahmen der jeweiligen Verordnung.
Tschüss, macht's gut.